Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Seine Plastiken stehen in Dresden, aber auch in Berlin oder Magdeburg. Wie der große trauernde Mann oder Porträtbüsten von Schriftstellern, die der Bildhauer Wieland Förster bewunderte. Heinrich Böll oder Uwe Jonsson beispielsweise. In Werken wie Der große trauernde Mann oder Nike 89, Sieg mit gebrochenen Flügeln, das in Dresden vor dem Landtag steht, spiegeln sich Erfahrungen des 1930 Geborenen. Die Eindrücke des durch den Krieg zerstörten Dresdens, Bilder von Misshandelten und Toten oder die Tatsache, mit 16 Jahren unschuldig verurteilt worden zu sein. Nach Haftjahren in Bautzen schwor sich Förster, den vielen anderen Opfern politischer Willkür künstlerisch ein Denkmal zu setzen. Der Bildhauer und Zeichner hat auch Bücher veröffentlicht, Tamashito beispielsweise, den Roman einer Gefangenschaft. In mir blutet Vergangenheit, eine Sendung über Wieland Förster, der am 12. Februar 90 Jahre alt wird, von Carola Wiemers und Michael Opitz.
Ich bin einer, der davongekommen ist. Wissen Sie, ich habe überhaupt nie danach geguckt, was die Leute oder was die SED oder so sagte. Ich habe etwas nie gemacht. Ich habe nie um einen Auftrag gebeten. Ich habe lieber gehungert. Ich bin auch nur Bildhauer geworden, um der Welt immer wieder zu sagen, welches Leid die Jahrhundertmitte gebracht hat. Krieg vor Krieg, nach Krieg. Nicht diese Zeit, für die ich stehe, als Jahrgang 30.
Dresden. Majestätisch liegt diese Sandsteinschöne an den Ufern der Elbe. Nach italienischem Vorbild hatte sich August der Starke sein Elbflorenz bauen lassen. Weniger verführerisch zeigt sie sich an ihrer städtischen Peripherie. In Laubegast, einem Dresdner Vorort, wo die Stadt sanft in die Elblandschaft übergeht, wird am 12. Februar 1930 der Bildhauer, Zeichner und Schriftsteller Wieland Förster geboren. Am Dresdner Elbufer verlebt er endlos scheinende Sommertage.
Ich bin ein Kind des Ufers und der immer feuchten Talsohle. Ich liebte den Fluss, wenn wir an heißen Sommertagen die Schiffszieherpfade entlang zogen und im Schutze von Fliederbüschen und Erlengehölz die kamelhaarene Decke ausbreiteten, Hemd und Hose zu Kopfkissen zusammenrollten, die Tasche mit den Malzkaffeeflaschen, den Margarinebroten, wir sagten Bämmen und Handtüchern ins Gebüsch schoben und ermüdet vom Fußweg ausruhten. In der Sonne lagen, im Schneidersitz saßen, die Zeit verging langsam, schien stehen zu bleiben. Sie rückte in großen Intervallen jedes Mal dann ein Stück vor, wenn die Pillnitzer Motorfähre den Fluss schnitt oder, so weit reichte der Blick, die fliegende Fähre an ihrem langen Querseil gegen die Strömung gestellt, sacht über den Fluss trieb, beladen mit Handwagen, Autos und Pferdefuhrwerken, dem weißen, kutschenähnlichen Gefährt des Milchhändlers, der jeden Morgen nach dem Melken von den Höhen, auf denen sein Hof lag, hinunter ins Tal und über die Elbe kam und die Produkte seiner Arbeit ausfuhr.
Als geradezu arkadische Schönheit beschreibt Wieland Förster das Bild dieser Flusslandschaft in seinem Tagebuch »Sieben Tage in Kux«. Wortmalerisch beschwört er das Glücksgefühl unbeschwerter Sommertage herauf, als sich die Sorgen am Ufer des Flusses vergessen ließen und Zeit für allerkühnste Träume blieb. Er konnte sie dem vorüberfließenden Fluss in der Hoffnung anvertrauen, dass er sie ans Ziel bringen möge. Damals interessiert sich Wieland Förster nur am Rande für seine so meisterhaft aus Stein komponierte Heimatstadt. Erst Jahre später versucht er, das Barockphänomen zu ergründen. In der böhmischen Stadt Kux geht er bei dem barocken Bildhauer Matthias Braun in eine Schule des Sehens und studiert dessen Figuren.
Barock. Das ist der Versuch, Eigenständiges zusammenzuschmelzen zum Gesamten, zum Gesamtkunstwerk, in dem sich das Öl mit dem Wasser mischen muss, die Architektur den Garten bestimmt, die Malerei die Plastik und keines bleibt rein. Es wird zurechtgeschnitten, simuliert und alles in riesigen Mengen verbraucht. Es wird viel verloren. Eines gewonnen. Glanz.
Doch die Bombardierung Dresdens am 13. Februar 1945 verwandelt dieses Arkadien in eine apokalyptische Landschaft. Aus der Sandsteinschönen von einst wird ein Trümmerfeld. Einen Tag vor der Bombardierung Dresdens ist Wieland Förster 15 Jahre alt geworden. An die Katastrophe erinnert er sich in seiner Autobiografie Seerosenteich.
Noch immer betäubt von dem Minenschlag, dem Höllenfeuer um mich, den Notschreien der Verwundeten, Zerquetschten und Verschütteten, versank mein Sehnen und Denken in der innigen Beobachtung eines Märchenspiels. Von erst in der Tiefe aufblitzenden, dann oben auftauchenden und wieder versinkenden weißen Seerosenblüten. Allmählich, aber noch jenseits aller Glaubwürdigkeit, erschloss ich mir aus den verschieden großen, verschieden geformten Blättern ihre ungeheuerliche Herkunft. Da schwammen, meine Augen mussten es glauben, blattgrüne Uniformfetzen mit goldglänzenden Knöpfen und aufgesteppten Taschen, Gürtel, Teile eines weißen Capes, Handschuhe mit großen geometrisch geschnittenen Stulpen, alles herrliche weiße Seerosenblütenblätter. Ich erkannte einen bleichen, ausgebluteten Arm, ins Leere greifende Hände, Knie und Unterschenkel tauchten geisterhaft auf und glitten in die Tiefe zurück. Etwas in mir weigerte sich, diese Körperteile in bestimmbare Beziehung zu setzen und diese endlich anzuerkennen als einen grausam massakrierten menschlichen Körper, als den von der Bombe zerfetzten Leib.
Dresdens Untergang schreibt sich dem Jugendlichen tief ins Gedächtnis ein. Tausende kommen bei der Bombardierung ums Leben. Wieland Förster überlebt. Doch die Toten mahnen. Sie geben keine Ruhe und fordern ihn auf, sich ihrer zu erinnern. Den Opfern ist die zwischen 1979 und 1983 entstandene, 1,72 Meter große Bronzefigur, großer trauernder Mann gewidmet. Der auf dem Boden kauernde hat die Beine angewinkelt. Von vorn betrachtet ist der Körper hinter den aufrechten Unterschenkeln nicht zu erkennen. Sein einziger fragiler Schutz sind seine Schienbeine. Er hat sich in sich selbst zurückgezogen, seinen Körper zu einem Block geformt, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Dieser Körperblock ist ein Zeichen lautlosen Widerstands und zugleich Ausdruck von Furcht. Angesichts des unvorstellbaren Grauens weigert sich der große, trauernde Mann, das anzusehen, was seine Augen gezwungen sind zu sehen.
Als Ausdruck unüberwindbarer Trauer über die Opfer, die in meiner Geburtsstadt qualvoll umkamen und denen ich gegen alle offiziösen Vorstellungen ein Denkmal setzen musste. Und weil ich dieses grässliche Inferno mit durchlebt habe, ist der große, trauernde Mann auch zum Teil Ausdruck der eigenen Nöte und Ängste. Zurückgebombt auf eine winzige Insel, um mich der Sturm und das Flammenmeer. Diese Voraussetzungen bestimmen wie von selbst den formalen Aufbau der Figur, die konsequent zum Block wachsen musste, damit sie vollkommen unangreifbar wurde.
10 Jahre zuvor, 1972, notiert Wieland Förster in seinem Tagebuch:
Zu berichten wäre Apokalyptisches, von Menschen, brennenden Phosphorfackeln, die sich in einer Februarnacht in den Fluss stürzten. Aufzuschreiben wären die Schicksale der Toten, die der Fährmann mit dem Enterhaken an Land zog, Festband am Landungssteg und die in der Strömung pendelten.
Es muss berichtet, es muss erinnert werden, lautet Wieland Försters Credo. Aber das Erinnern braucht eine Form. Dem damals 15-Jährigen hatten sich grausame Bilder eingeprägt. In der Strömung der Elbe schwammen die Toten und die zerfetzten Leiber glichen absurderweise den Blättern von Seerosen, wie auf Claude Monets Gemälde »Der Seerosenteich«. Er wollte die Augen abwenden und hat das Grauen doch sehen müssen. Wie dem Protagonisten aus Wieland Försters späterer Erzählung vollständiger Bericht für Dr. Krull aus dem 1982 erschienenen Prosadebüt »Die versiegelte Tür«, fehlt ihm damals noch das künstlerische Ausdrucksvermögen, das Gesehene zu verarbeiten.
Ich bin ohne Sprache für das Wunder, den Zorn, den Hass, die Preisgabe, den unendlich großen, stummen Schrei und Schmerz um die Unerreichbarkeit des Anderen. Bin ohne Worte, Worte, die unbetretenes, wunderbares Land fassen könnten, unbetretenes Land, in das es keine Rückkehr geben wird. Worte ohne Trauer.
An die kaum zu beschreibende Stille im Mai 1945, als die Waffen schweigen und der Frieden Gestalt annimmt, erinnern sich die Zeitzeugen von damals noch Jahrzehnte später. Es war ein die Sinne verzaubernder Frühling. Wieland Förster überlebt 6 Jahre Krieg und das Inferno von Dresden. Um sich mit dem Frieden anzufreunden, bleiben ihm nur 1,5 Jahre. Am 17. September 1946 wird er von der sowjetischen Militäradministration verhaftet. Ein deutscher Kommunist hatte ihn wegen angeblichen Waffenbesitzes angezeigt. Er wird zu 10 Jahren Haft verurteilt. Auf die Frage, ob er noch einen Wunsch habe, erwidert er:
Ja, ich will heute noch entlassen werden, ich bin unschuldig. Und das verblüfft den, dass einer einfach sagt, ich will heute noch entlassen werden, weil ich unschuldig bin. Ja, hat er gesagt, ganz so leicht ist es nicht. Es gibt hier dieses Schreiben von der deutschen VVN und warum soll man denen nicht glauben? Warum soll ich ihnen glauben? Der sagte, wir ziehen uns zur Beratung zurück und kam dann noch 20 Minuten wieder irgendwann und sagte, also der Beschluss, 10 Jahre Zwangsarbeit in Sibirien wurde aufgehoben und umgewandelt in 7,5 Jahre. Aber er war immerhin nett, war doch nicht gestern, nicht?
Was er bisher erlebte, war nur die Vorhölle im Vergleich zu der Hölle, durch die er nun gehen musste. Die Torturen, denen er als Jugendlicher im Speziallager Bautzen ausgesetzt ist, sind nicht nur in seinen bildkünstlerischen Arbeiten, sondern auch in seiner Prosa präsent. Wie das zwischen 1991 und 1994 entstandene Drama »Die Ungleichen« handelt auch sein Roman »Tamashito« von der Lagerhaft. Tamashito ist die Abkürzung für »Tante Marthas Schichttorte«, an die sich einer der Inhaftierten sehnsuchtsvoll erinnert. Im Zentrum des Romans steht, als alter Ego des Autors, ein junger Mann namens Tom. Von seiner Unschuld überzeugt, ist er sicher, dass sich die gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen als falsch erweisen. Seine Freilassung kann also nur eine Frage der Zeit sein. Aber in einem Land, in dem die Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung schuldig geworden ist, zählt die Unschuld eines Jugendlichen nichts. In der Gefängniszelle erfährt er, was es heißt, für eine unverschuldete Schuld büßen zu müssen. Wieland Förster liest aus seinem noch unveröffentlichten Roman.
Tom spürte, wie er einer Ohnmacht, einer Leere seines Kopfes entgegentrieb. Mit der Mauer im Rücken kehrte ein Hauch von Gefasstheit zurück. Er begann, sich über das Verlies, in das man ihn geworfen hatte, und über die eingesperrten Insassen nach und nach ein Bild zu machen. Das vom Staubnebel getrübte Verlies maß in der Breite etwa 2,30 Meter und 3 in der Tiefe. Kein Fenster, kein Klo. Tom zählte 15 Gefangene, jeden Alters und verschiedener Nationalität. Alle bleich, wie mit Schimmel bedeckt, in zerschlissener Wäsche. Ein Totenhaus, dachte Tom. Ich bin in einem Totenhaus.
In den engen Zellen liegen die Häftlinge dicht nebeneinander und stecken sich gegenseitig mit offener TBC an, an der auch Tom, also Wieland Förster, erkrankt. Zeitweilig wiegt er nur noch 46 Pfund und würde einen Transport nach Sibirien nicht überleben. Tatsächlich bleibt ihm Sibirien erspart. Im Dezember 1946 kommt er in das Speziallager nach Bautzen.
Ich bin einer, der davongekommen ist, weil ich mich als Gefangener so verhalten habe, wie ich mich später im Leben verhalten habe, als Einzelgänger. Und ich habe gewusst, du hast 7,5 Jahre Sibirien, nach Sibirien kommst du nicht, wahrscheinlich, weil du zu krank bist. Wenn du nicht als Arbeitskraft in Frage kamst, dann schickte man dich nach Bautzen. Und dort warteten sie so lange, bis du an der Tuberkulose durch Unterernährung starbst. Und ich bin einer, der davongekommen ist.
Wieland Förster wird 1950 nach 3,5 Jahren Haft aus dem Lager entlassen und hat nur noch eine halbe Lunge. Erst jetzt beginnt für den Gezeichneten der Frieden, aber er wird nach den Jahren der Isolation immer ein Fremder bleiben.
Zur Dresdner Kunstakademie kam ich im Herbst 1952 eher zufällig. Jemand hatte mich ermuntert, zum Abendakt mitzukommen. Für mein damaliges Dafürhalten versagte ich schon am ersten Abend auf grässliche Weise durch Zaghaftigkeit, während der größte Teil der Kursteilnehmer mit stürmischen, barocken Gebärden das Papier einschwärzte, war mein Blatt nur zögerlich vom Bleistift berührt worden.
Zu seiner Verwunderung lobt ihn der Kursleiter und nimmt den Anfänger in den Kreis der Talentierten auf. Aus dem Talent, Wieland Förster, das zunächst in Dresden bei dem Bildhauer Walter Arnold Plastik studiert, wird schließlich ein Meisterschüler, der nach Berlin geht. In der autobiografischen Skizze Nirgendheim schreibt er über den Ortswechsel:
Endlich angekommen in Berlin. Verlassen die Talkesselstadt Dresden. 30 Jahre Leben, Idylle und Kerker, Schloss, Hof und Frauenkirche, Oper und Bürgerhäuser. In der Kindheit alles im Glanz, alles im Maß hoher Kultur, erquickend und einschläfernd zugleich. Sixtinische Madonna und Tanztee, Provinz-Casanovas schwenken millionenschwere Pensionärinnen übers Parkett, blitzende Klunkern um faltige Hälse auf feisten Brüsten. Kreuzkamm, Lahmann auf dem weißen Hirsch, das Toskana am Schillerplatz, fette Torten und den Blick auf das blaue Wunder gerichtet, das über den Fluss den Hang anspringt.
In Berlin wollte Wieland Förster eigentlich bei dem von ihm verehrten Bildhauer Gustav Seitz studieren. Doch da Seitz eine Professur in Hamburg annimmt, kommt er in die Meisterklasse von Fritz Krämer. Als Künstler ist Fritz Krämer Wieland Försters Antipode. Während Krämer am Realismus festhält, studiert der begabte Schüler die westliche Moderne und beginnt sich für Henry Moore, Marino Marini und Alberto Giacometti zu interessieren. Bereits nach 18 Monaten wird er exmatrikuliert, weil Fritz Krämer die Kritik des Schülers an seinem Buchenwald-Denkmal nicht akzeptieren kann. Wieland Förster musste in der DDR erhebliche Widerstände überwinden. Heute gilt er als der bedeutendste figürliche Bildhauer in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er ließ sich weder vom sozialistischen Realismus noch von der abstrakten Moderne vereinnahmen. Eine Villa am See für eine Porträtbüste von Otto Grotewohl schlägt er ebenso aus wie das Konrad-Adenauer-Stipendium, für das ihn der Westberliner Bildhauer Bernhard Heiliger vorschlägt.
Heiliger ist dann ein richtiger Freund geworden und wir haben uns erst überworfen, als er mir das Adenauer-Stipendium besorgt hatte und ich es nicht angenommen habe. Ich habe gesagt, wissen Sie, wenn ich jetzt in der Weltgeschichte rumreise und bei Ihnen hier dies und das mache, das ist nicht mein Leben. Das ist auch nicht mein innerer Auftrag. Ich habe den jungen Toten versprochen, ihr Bild zu wahren und ihr Leid darzustellen. Ich habe etwas nie gemacht. Ich habe nie um einen Auftrag gebeten. Ich habe lieber gehungert.
In seinem nur 16 Quadratmeter großen Atelier in der Greifswalder Straße arbeitet der Einzelgänger Wieland Förster unermüdlich. Zu einem ersten Konflikt mit der herrschenden Kunstdoktrin in der DDR kommt es, als er den 1964-65 entstandenen Kopf der Gelähmten ausstellt.
Es war eine gütige Frau, der ich ein Denkmal setzen wollte. 10-mal ist der Kopf in der Tonkiste gelandet, weil ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden war. Nachdem ich ihn versenkt hatte, habe ich ihn wieder ausgegraben. Immer wieder habe ich denselben Ton als Basis verwendet, denn als Bildhauer hat man das Gefühl, dass man im Material seine Energie deponiert hat. Und nach 2 Jahren hatte ich es schließlich geschafft. Der Kopf war fertig und er wurde ausgestellt. Aber wenig später musste ich zum Kulturminister Gysi, der zu mir sagte, machen wir es kurz, so geht es nicht.
Zu einem erneuten Eklat kommt es 1973, als bei der Verleihung des Willamert-Preises der Akademie der Künste auch die bisherigen Preisträger eigene Werke ausstellen sollen. Wieland Förster wird als einer der Preisträger aufgefordert, seine zur Ausstellung eingereichte große Neberger Figur zurückzunehmen und sie durch ein anderes Exponat zu ersetzen. Als er sich weigert, besucht ihn der damalige Präsident der Ostberliner Akademie der Künste, Konrad Wolf, um ihn zum Einlenken zu bewegen. Umstimmen kann er ihn nicht, aber aus dem Gespräch des von den Sowjets inhaftierten Deutschen und dem Deutschen, der als sowjetischer Offizier im Zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen gekämpft hat, entwickelt sich eine Freundschaft. Der Desillusionierte und der Idealist finden Halt aneinander. Wieland Förster hat ihm das Wissen voraus, dass Hoffnungen scheitern können. Es ist Konrad Wolf zu verdanken, dass er 1974 Mitglied der Akademie der Künste wird. In seinem bislang unveröffentlichten, mehr als 180 Bände umfassenden Tagebuch, das Wieland Förster 1953 begonnen hat, erinnert er sich an den Moment, als er erfährt, dass sein Freund Conny stirbt.
Seit vorgestern liegt Konrad Wolf in der Agonie. Er stirbt an Krebs. Sein Sterben trifft mich tief, auf eigene, unverständliche Art. Auch durch die seltsame, antipodenhafte Verknüpfung unserer Leben. Er der Sieger, ich das Opfer. Er, der Ausgleich herstellen wollte, und es gelang ihm. Aber für mich verwandelte sich der Ausgleich in eine andere Form von Leiden. Ich war befangen, müsste mir Vorwürfe machen, aber es stand eben eine Mauer vor mir, eine Mauer von unbezwingbarer Angst, Angst vor Forderungen, die ich hätte nicht erfüllen können. Wir sitzen alle in unseren biografischen Gefängnissen.
Der Einzelgänger Wieland Förster suchte nie Freundschaften, aber mit Konrad Wolf verlor er einen wirklichen Freund.
Ich wusste, wenn du mal in Not bist, also in richtiger Not, dann kannst du zu Conny gehen. Also es wäre der einzige in der DDR, in der gesamten DDR gewesen, den ich vertraut hätte.
In seinem Künstlerleben hat Wieland Förster über 80 Porträtbüsten geschaffen. Erich Arendt, Heinrich Böll, Willy Brandt, Franz Fühmann, Peter Huchel, Bernhard Minetti und auch Elfriede Jelinek gehören zu den Porträtierten.
Mir als freiwillig isoliertem Einzelgänger ist das Porträt die wichtigste Verbindung zur Gesellschaft, zu den anderen, den Fremden, den Verehrten wie den Merkwürdigen. Die Arbeit an einem Porträt, die eine lange Suche nach einem die momentane Lebenszeit überbrückenden Nenner, nach einer Summe ist, wird bestimmt durch das Zutagetreten unbekannter Eigenheiten des Modells. Dieses Freilegen verdeckter Eigenschaften ist das Abenteuerliche und Faszinierende der Porträtarbeit.
An der Büste seines Freundes Konrad Wolf aber ist Wieland Förster gescheitert. So oft er es auch versuchte, immer bekam der kräftige, scheinbar vor Gesundheit strotzende Mann ein Kindsgesicht.
Er war immer nicht älter als 12 Jahre. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich konnte keinen Mann machen.
Neben diesen zentralen Achsen in seinem bildkünstlerischen Werk, Figuren, in denen Leiterfahrungen zum Ausdruck gebracht werden, und den Porträts gibt es zwei weitere Momente, die in seinem Schaffen von zentraler Bedeutung sind. Die Landschaft und der torsierte weibliche Körper. Seine große Nike-Figur von 1989, mit der an die historische Zäsur erinnert wird, ist ein Torso, dessen Flügel zerbrochen sind. Die Hinwendung zur Landschaft und zum weiblichen Körper ist der eigenen Leiterfahrung geschuldet. Seine Jahrhundertbilanz ist die Figur des Marsyas, jene mythische Gestalt, der die Haut vom lebendigen Leibe abgezogen wird.
Ich bin auch nur Bildhauer geworden, um der Welt immer wieder zu sagen, welches Leid die Jahrhundertmitte gebracht hat.
Von arkadischen Landschaften und weiblichen Körpern hatte er während der 3,5 Jahre dauernden Haft nur träumen können. Erst als Künstler vermag er dieser Sehnsucht Ausdruck zu verleihen. Neben den mythischen Figuren, in denen sich Gesellschaftliches in allegorischer Gestalt spiegelt, ergründet Wieland Förster immer wieder den menschlichen Körper. Kennzeichnend für seine Arbeiten ist, dass Körperformen oft in Landschaften übergehen. Wieland Förster gilt deshalb als der wichtigste deutsche Vertreter jener bildhauerischen Richtung, die als Landschaft in der Plastik bezeichnet wird. Auf einzigartige Weise durchdringen sich in seinen Arbeiten Körper und Raum. Kristallisiert sich aus einer Olivenstruktur ein menschlicher Torso heraus, lassen sich in einem Gesteinsmassiv Gesichter erkennen.
Die Einblicke in den menschlichen Körper entstanden aus der plötzlich erkannten sinnlichen Kraft und der möglichen Umdeutung, der Verlandschaftung des Details. Ein gebeugter Leib wurde zur Höhle, in die eine Brust als bedrohliche Form einbricht. Ein gestreckter Torso zu sanft schwellenden Hügeln. Von Beckenkante zu Rippe, ungeheure Weite mit Einbrüchen.
Der menschliche Körper ist in den Arbeiten von Wieland Förster Träger von Bedeutungen. Dass er sie seinen bildkünstlerischen Arbeiten förmlich einschreibt, dass seine Skulpturen gelesen werden wollen, ist der Doppelbegabung des Künstlers geschuldet, der sich als Bildhauer und als Schriftsteller versteht. Seine Skulpturen wollen mit den Augen abgetastet werden.
Meine letzte große Arbeit war die Uwe Johnson-Stele. Und bei fast 2,50 Meter Höhe ist man körperlich unheimlich gefordert. Ich war damals 77 und musste arbeiten wie ein Bauarbeiter. Da habe ich gemerkt, dass meine Wirbelsäule ihre Prophezeiung, mich in die Dauerlähmung zu schicken, bereit war, wahrzumachen. Das war für mich das Zeichen, aufzuhören. Als ich mit der Arbeit fertig war, habe ich mein Atelier abgeschlossen, den Schlüssel in die Gießerei gebracht und habe meinen Gießern gesagt, hier habt ihr meinen Atelierschlüssel, räumt den Ramsch raus und ein paar Gipsmodelle, die zum Werk gehören, die bringt ihr mir aufs Land. Danach habe ich das Atelier nie wieder betreten.
Danach zog sich Wieland Förster ganz in seine Schreibwerkstatt zurück und arbeitete unter anderem an dem Buch Tamashito, Roman einer Gefangenschaft, das 2017 erschien. Was japanisch klingt, Tamashito, steht für Tante Marthas Schichttorte. In mir blutet Vergangenheit. Wieland Förster, Bildhauer, Maler, Schriftsteller. Eine Sendung von Carola Wiemers und Michael Opitz. Es sprachen Otto Mellies und Bernhard Schütz. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Ton Thomas Monnerjahn. Redaktion Dorothea Westphal.